Jeder Mensch ist auf seine Weise ein gläubiger Mensch. Es gibt also eigentlich keine ungläubigen Menschen. Wir sprechen zwar immer von Ungläubigen, aber die glauben einfach etwas anderes als wir. Aber eigentlich ist jeder Mensch ein gläubiger Mensch. Das sehen wir schon an den vielen verschiedenen Religionen. Denn wäre der Mensch dem Glauben zutiefst abgeneigt, dann wären die Religionen nicht so stark verbreitet, sondern lediglich eine Randerscheinung. Selbst Atheisten beschäftigen sich mit Gott, indem sie sich von ihm distanzieren. Man muss sich ja nur von einem Gott distanzieren, wenn man davon ausgeht, es könnte ein Gott existieren. Atheisten haben entschieden zu glauben, dass es keinen Gott gibt, und das ist auch ein Glaube, auch eine Art Religion. Wie ein Mensch sein Leben gestaltet, ist mit seinem Glauben und seinen Überzeugungen eng verbunden. Glaubt zum Beispiel jemand, dass das Leben mit dem Tod endet, wird er sein Leben vermutlich etwas anders gestalten als jemand, der Überzeugung ist, dass es nach dem Tod weitergehen wird. Der Mensch braucht jedenfalls eine Überzeugung, aufgrund derer er sein Leben gestalten kann. Und jeder Mensch hat eine Erklärung für sein Leben, ob er sie formulieren kann oder nicht, ist eigentlich nicht entscheidend. Aber jeder von uns lebt mit einer bekannten oder ihm selbst nicht bekannten tiefen Überzeugung. Dementsprechend gestaltet er sein Leben. Solche Erklärungen sind Glaubensgrundsätze, die die Lebensgestaltung beeinflussen. Und wenn der Mensch ein gläubiges Wesen ist, könnte man sagen, es sei ja dann einfach wichtig, dass er irgendetwas glaubt. Natürlich wäre es gut, wenn dieser Glaube zu einem anständigen Leben führen würde und nicht zu Terror und Gewalt. Nun, wer sich jedoch in der Bibel auskennt, wird schnell feststellen, dass es in der Bibel nicht einfach darum geht, dass ein Mensch irgendetwas glaubt. Der Inhalt des Glaubens ist von größter Wichtigkeit. Gott zeigte einmal an einem einfachen Beispiel, was die Israeliten taten. Sie bastelten sich nämlich ihre eigenen Götter, so wie sie sich die vorstellten. Am Beispiel eines Zimmermanns zeigt Gott, wie töricht dieses Verhalten ist. Der Zimmermann geht in den Wald und fällt einen Baum. Die eine Hälfte des Holzes benutzt er, um Brot zu backen, das Essen zu kochen und sich aufzuwärmen. Aus dem anderen Teil macht er sich einen Gott, wirft sich davor nieder. Er betet zu dem Holz und sagt, rette mich, du bist mein Gott. Wie lächerlich ist dieses Verhalten? Ich hole ein Holz im Wald, schnitze etwas rein, stelle es hin und werfe mich vor ihm nieder und sage, du bist mein Gott. Ich hätte es gerade so gut verbrennen können. Ein lächerliches Verhalten und doch, und das ist eigentlich das Eigenartige, neigen wir Menschen bis heute zu solchen selbstgebastelten Göttern, die wir um Hilfe anflehen. Unsere Götter sind vielleicht nicht mehr aus Holz, sondern als so ein Gedankengebäude, die wir uns zurechtgestutzt haben. Es entsteht in uns eine eigene religiöse Welt, die wir aus den Elementen zusammengebastelt haben, die uns am besten gefallen. Dann nehmen wir etwas aus dem Hinduismus, dann nehmen wir etwas aus dem Buddhismus, dann noch etwas aus dem Christentum, etwas aus dem Judentum und dann haben wir noch eigene Ideen und so haben wir dann unsere eigene persönliche Religion, unseren eigenen Glauben. Doch diese selbstgebastelten Götter können eben nicht helfen. Helfen kann nur ein lebendiger und existierender Gott. Das andere ist ja alles Gedankengebäude. Alles selbst gebastelt. Das ist wie wenn ich mir meine Traumfrau zusammenstelle und ich lebe mit meiner Traumfrau ein Leben lang. Nur kann ich sie nie berühren. Sie existiert gar nicht. Sie existieren nur in meinem Kopf. Helfen kann nur ein lebendiger, existierender Gott. Und so kann es nicht darum gehen, dass wir irgendetwas glauben und unser Leben danach ausrichten. Natürlich kann aufgrund eines selbstgebastelten Glaubens ein Leben gut und zufriedenstellend gelebt werden. Das will ich gar nicht abstreiten. Doch das Entscheidende ist, ob wir einen Glauben haben, der uns retten kann. Ein Glaube, der uns die Türen zum Himmel aufstößt. Und mit diesem rettenden Glauben werden wir uns in dieser Predigtreihe beschäftigen. Und wenn wir uns mit dem rettenden Glauben beschäftigen, dann finden wir in Abraham ein anschauliches und aussagekräftiges Vorbild. Interessant ist, dass Abraham im Judentum, aber auch im Islam von größter Bedeutung und Wichtigkeit ist. Abraham gilt als Vater des Glaubens im christlichen Glauben. Er ist sozusagen der Prototyp des rettenden Glaubens. Paulus schreibt, Abraham sollte der Vater all derer werden, die glauben, auch wenn sie nicht beschnitten sind, und denen darum genau wie ihm der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wird. Also dass wir genau wie Abraham der Glaube zur Gerechtigkeit angerechnet wird, auch uns das so angerechnet wird. Er ist das Vorbild des Glaubens schlechthin. Wir werden also bei Abraham genau hinschauen. Und heute werden wir sehen, wo der Glaube seinen Ursprung hat und was rettender Glaube mit sich bringt. Wir beginnen mit der Berufung des Abrahams. Nun ist es so, dass Abraham ursprünglich Abram heißt. Erst später im Kapitel 17 im ersten Buch Mose wird berichtet, wie Gott seinen Namen zu Abraham erweiterte. Und deshalb werde ich meistens von Abraham sprechen. Nur, dass ihr das wisst, dass ihr nicht denkt, er hat es noch nicht verstanden, dass der Abraham Abraham heißt. Wir sind jetzt immer noch vor dieser Zeit, als Abraham seinen neuen Namen bekommen hat. Ich lese die drei Verse, die wir heute genauer anschauen werden. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft aus, deines Vaters Haus, in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ich werde es so machen, dass ich heute einen Überblick mache über diese drei Verse. Und bei der nächsten Predigt werde ich noch genauer diesen Vers 3 mit euch anschauen, weil der sehr, sehr faszinierend ist, was der eigentlich aussagt. In diesen Versen sehen wir ganz klassisch, wie eine Beziehung zum Schöpfer beginnt. Oder anders gesagt, wo Glaube seinen Ursprung hat. Terach, Abrahams Vater, zog mit seiner Familie von Nur in Chaldäa in Richtung Kanaan. So berichtet Mose. Terach brach aus Ur in Chaldäa auf, um ins Land Kanaan zu ziehen. Er nahm seinen Sohn Abraham, seinen Enkel Lot und seine Schwiegertochter Sarai mit. Sie kamen bis nach Haran und siedelten sich dort an. Jetzt möchte ich euch, ich habe das nicht im Manuskript, aber ich möchte euch jetzt noch auf etwas aufmerksam machen, wie man mit Bibeltexten umgeht. Jetzt werden ja hier Abraham erwähnt, Sarai und Lot. Und jetzt könnte man ja sagen, also Terach ist mit diesen dreien weggezogen. Aber das ist so eine Annahme, das muss nicht sein. Weil das sind die drei Personen, die für die Folgenerzählung von Bedeutung sind und deshalb werden sie erwähnt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass viel mehr Leute mit Terach mitgezogen sind, dass da noch mehr Familienmitglieder waren, aber in der Bibel wird uns das aufgezeigt, was, so machen wir das auch, wenn wir erzählen, dass wir den Schwerpunkt auf das legen, was wir weitererzählen wollen. Und so heißt es nicht, dass nicht mehr Leute bei Terach waren und Terach ganz allein war, als dann Abraham mit Lot und Sarai wegzog, sondern es zeigt einfach, das sind jetzt die Personen, die für die Weitererzählung von Bedeutung sind. Das nur so nebenbei, aber es ist manchmal wichtig, dass wir lernen, mit Bibeltexten auch wirklich richtig umzugehen, damit wir nicht, weiß ich was, für kuriose Schlussfolgerungen ziehen und auf Abwege kommen. Warum Terach nach Kanaan ziehen wollte und dann in Haran vor den Toren Kanaan sich ansiedelte, ist nicht bekannt. Jedenfalls begegnet Gott Abraham in Haran und sagte, geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Wie kam es wohl, dass Abraham plötzlich vom Schöpfer angesprochen wurde? Verehrte Abraham bereits den Schöpfer des Himmels und der Erde? Mit Sicherheit können wir das nicht sagen. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch groß, dass Abraham einen anderen Gott und andere Götter verehrte. Abraham wuchs in Ur in Chaldäa auf, das ist im heutigen Irak. Im Zentrum dieser Stadt stand ein großes Heiligtum, dass dem Mondgott Nana Sin geweiht war. Man nannte diesen Tempel Zikkurat, es gab einige so in dieser Art gebaute Tempelanlagen, was so viel wie Bergspitze heißt. Man geht auch ein bisschen davon aus, dass auch der Turm von Babel, der Turmbau von Babel so etwas in dieser Art gewesen war und wollte in den Himmel bauen. Und oben an diesen, in diesen Zikkuraten waren dann diese Heiligtümer, wo ganz spezielle Leute dann quasi Gott begegnen konnten, wie eine Begegnungsstätte dann an der Spitze nahe bei Gott, so hat man das gedacht. Und wie monumental dieses Gebäude war, sehen wir an dieser Rekonstruktion. Mit großer Wahrscheinlichkeit verehrten die Familie Abrahams diesen Gott und andere Götter. Später sagte Josua im Namen Gottes zum Volk Israel, vor langer Zeit wohnten eure Vorfahren auf der anderen Seite des Euphratstromes und verehrten fremde Götter, das ging so bis zu Terach, dem Vater Abrahams und Nahors. Also sie verehrten andere Götter. Abraham verehrte die Götter seiner Väter und doch dann geschah das Außerordentliche, wie Gott durch Josua weiter sagt, aber dann holte ich euren Stammvater Abraham aus dem Land jenseits des Euphrats und ließ ihn im ganzen Land Kanaan umherziehen. Gott holte Abraham. Die Initiative ging einzig und allein von Gott aus. Gott ergriff die Initiative. Der Ursprung des Glaubens liegt immer bei Gott selbst, der die Initiative ergreift. Würde sich Gott dem Menschen nicht offenbaren, so würden wir uns nur spekulativ mit ihm beschäftigen können. Es ist dem Menschen nicht möglich, aus eigener Kraft, aus eigener Intelligenz Gott einfach zu erkennen. Gott ist nicht ein Rätsel, das man lösen könnte. Gott ist ein Geheimnis, das sich offenbaren muss. Und rettender Glaube kann dort beginnen, wo ich von Gott höre und von ihm angesprochen werde. Plötzlich tritt die Wirklichkeit Gottes in mein Leben. Das können wir durch die ganze Bibel hindurch betrachten. Am See Genezareth trat Jesus in das Leben von Petrus und Andreas. Jesus rief sie von ihrer Arbeit weg und sie folgten ihm nach. Jakobus und Johannes flickten ihre Fischernetze und Jesus trat bei ihrer Arbeit in ihr Leben, forderte sie auf, ihm nachzufolgen und sie folgten ihm nach. Paulus befand sich auf dem Weg nach Damaskus, um die Christen dort zu verfolgen und zu zerstreuen, nach Jerusalem abzuschleppen, um sie zu richten. Doch dann begegnete ihm Jesus und das Leben von Paulus veränderte sich fundamental. Die Initiative geht immer von Gott aus. Diese Leute waren weder beim Beten noch befanden sie sich in einem Gottesdienst. Meistens waren sie bei der Arbeit und Jesus begegnete ihnen. Gott kommt auf uns Menschen zu. Jesus sagt sogar einmal, Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Rettender Glaube bricht also nicht aus dem Inneren eines Menschen hervor. Rettender Glaube beginnt nicht in mir drin. Rettender Glaube entsteht nicht in der Gedankenwelt eines Menschen. Rettender Glaube hat seinen Ursprung darin, dass ein Mensch von Gott angesprochen wird. Das, was für den rettenden Glauben notwendig ist, das wird von außen an mich herangetragen. Das ist etwas fundamental anderes, als was wir manchmal hören, wenn es um östliche Glaubenslehren geht. Dann geht es darum, dass man sich in sich hineinversenkt und in sich das Göttliche erkennt und es zur Entfaltung bringt. Die Bibel hat eine ganz andere Blickrichtung. Das Göttliche kommt von außen auf uns zu. Rettender Glaube kommt zu uns. Es ist eine Offenbarung Gottes. Sie kommt nicht aus uns heraus. Das ist fundamental. Und in unserer Zeit bedeutet das, dass wir von Jesus hören, denn in Jesus ist Gott jedem Menschen entgegengekommen. Durch das Kommen von Jesus Christus sprach Gott in unsere Welt hinein. Und das lesen wir im Hebräer. Am Ende der Zeit hat Gott durch seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, zu uns gesprochen. Gott ist in Jesus Christus uns Menschen entgegengekommen. Und jeder von uns, der Christ geworden ist, hat diese Tatsache nicht in sich selbst entdeckt. Das ist unmöglich. Niemand hat die Botschaft des Evangeliums in sich selber entdeckt, dass er erwacht wäre und dann gedacht hätte, so, jetzt habe ich entdeckt, wer Jesus Christus ist und dass Jesus Christus der Retter ist. Sondern wir haben irgendwoher davon gehört. Die Botschaft des Evangeliums wurde an uns herangetragen. Vielleicht in der Familie, wenn wir in einer gläubigen Familie aufgewachsen sind. Vielleicht war es ein Freund, der dich auf Jesus angesprochen hatte. Vielleicht hattest du eine Bibel bekommen und darin gelesen. Du hattest eine Predigt gehört oder einen YouTube, einen Clip angeschaut. Und plötzlich stand die Botschaft des Evangeliums vor dir und Gott spricht dich an. Deshalb ist Verkündigung und Evangelisation so wichtig. Paulus sagt nämlich, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündigt. Also nur, wenn die Botschaft, wenn etwas von außen an dich herankommt. Wenn das Evangelium an dich herankommt, sonst kannst du nicht glauben. Den rettenden Glaube kann man nur entdecken, wenn man von ihm hört. Und wenn man angesprochen wird. Wie auch immer das geschieht. Aber ihr könnt in eure Geschichte selber zurückgehen und ihr werdet entdecken, irgendwo in eurem Leben hat euch jemand auf Jesus angesprochen oder auf Jesus aufmerksam gemacht, sei es am Radio, sei es persönlich, sei es in der Familie, sei es wo auch immer, aber ihr habt irgendwann einmal von Jesus gehört. Sonst ist rettender Glaube nicht möglich. Deshalb betet Jesus, ich bete aber nicht nur für sie, also für meine Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Auf ihr Wort hin. Aufgrund der Verkündigung der Apostel. Also das war auch Jesus klar. Glaube, rettender Glaube kommt von außen an den Menschen heran. Ist nicht etwas, das, natürlich hat das auch etwas mit unserem Innenleben zu tun. Da geschieht dann schon auch was. Aber es kommt nicht aus uns, es wird an uns herangetragen. Gott hat uns dazu bestimmt, seine Botschaft zu verbreiten. Wir tragen dazu bei, dass Glaube geweckt wird. Der Ursprung des Glaubens liegt immer bei Gott, der sich in Jesus Christus uns offenbart hat. Wir geben nur weiter, was Gott uns offenbart hat. Und wenn sich Gott offenbart hat und einem Menschen dadurch die Möglichkeit gibt, mit ihm in Verbindung zu kommen, müssen Menschen Entscheidungen treffen. Menschen reagieren auf verschiedene Weise auf Gottes Reden. Die einen sind gleichgültig, die anderen ärgern sich. Es gibt aber auch Menschen, die begreifen, wie großartig die Einladung Gottes ist und sie sind bereit, auf die Einladung Gottes zu reagieren und ihr Leben zu verändern. Wenn Gott einen Menschen anspricht, dann will er ihm nicht einfach sagen, hey, hallo, ich bin da, wollte es einfach mal gesagt haben. Gott begegnet uns mit einem Anspruch. Zu Abraham sagte er, verlass deine Heimat, deine Sippe, die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham soll das, was ihm bis dahin vertraut war, verlassen und in ein unbekanntes Land ziehen. Und gewiss, Abraham war kein armer Mann. Gott forderte ihn nicht auf, seinen ganzen Besitz zurückzulassen und als armer Mann in einem fremden Land zu leben, einsam und verlassen wie ein Einsiedler. Abraham war ein reicher Nomade. Da ging nicht nur Lot und Sarai mit ihm, sondern der hatte Personal, der hatte riesige Herden. Das war ein einflussreicher Patriarch, ein starker Mann, der hat ja später sogar mit seinen Leuten Armeen besiegt. Also wenn Gott einen Menschen ruft, nimmt er ihm nicht einfach alles weg. Aber Gott fordert Abraham dazu auf, mit seinem ganzen Besitz, Zelten, Personal, Tieren und seinen eigenen Angehörigen aufzubrechen. Er musste sich auf den Weg machen und sein Leben in den Dienst Gottes stellen. Er musste sich von seiner Heimat, seiner Sippe und einem Teil seiner Familie lösen. Er musste loslassen und sich verabschieden. Jesus sagte das einmal seinen Jüngern, ziemlich radikal, keiner kann von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. So fängt Glaube damit an, dass ich Abschied nehmen muss. Abraham musste ja auch von seiner Religion Abschied nehmen und sich auf den einzigen Gott konzentrieren, der sich ihm offenbart hat. So ist es bis heute. Wer den Ruf von Jesus hört, der wird aufgefordert, Abschied zu nehmen. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass du dich von der Verkündigung des Evangeliums angesprochen wusstest. Zutiefst war dir klar, jetzt spricht eigentlich Gott zu mir. Das sind so Momente im Leben, wo man eine Klarheit hat, wie fast übersinnlich. Ich erlebte das in einem Gespräch sehr eindrücklich. Mein Gesprächspartner sagte mir, er wisse ganz genau, dass ich ihm die Wahrheit sagen würde. Aber er sei nicht bereit, Jesus nachzufolgen, denn er wolle von seiner eigenen Überzeugung nicht Abschied nehmen. Aber ich weiß, du sagst mir die Wahrheit. Wer Jesus nachfolgen will, der muss Abschied nehmen. Wir wollen oft beides. Wir wollen Jesus nachfolgen, aber nicht Abschied nehmen. Aber Nachfolge heißt immer Abschied nehmen. Auch wenn ich heirate, nehme ich Abschied, wisst ihr von was? Von x Millionen anderen Frauen. Ich habe mich entschieden, meiner Frau Lilian treu zu sein, mein Leben lang, und damit habe ich mich verabschiedet von x Millionen anderen tollen Frauen, die es auch noch gäbe. Hat immer, unsere Entscheidungen haben immer mit Abschied zu tun. Und wer Jesus nachfolgen will, der muss sich verabschieden. Er kann nicht einfach Jesus in das Gestell setzen. Jetzt habe ich, da habe ich Buddha, da habe ich weiß ich was für einen Yogi und da kann ich jetzt auch noch Jesus hinstellen. Nein, du kannst das schon. Aber das hat mit rettendem Glauben nichts zu tun. Da hat man Jesus zum Götzen gemacht. Wer Jesus nachfolgen will, muss Abschied nehmen. Abschied von einem falschen Denken über sich selbst. Abschied von einer gelebten und anerzogenen Religiosität. Das kann zur Folge haben, dass man von der eigenen Familie und von Freunden nicht mehr verstanden wird. Das haben viele von uns erlebt. Und man nimmt auch Abschied von sündigen Verhaltensweisen. Jesus sagt das einmal so, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Rettender Glaube reagiert auf Gottes Ruf und nimmt Abschied. Er klammert sich nicht an das alte Leben, denn Jesus sagt weiter, was nützt es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Hast du Abschied genommen? Paulus sagt es mal so, mit der guten Nachricht, die wir euch bringen, fordern wir euch ja gerade dazu auf, euch von all diesen Göttern abzuwenden, die doch gar keine sind, und euch dem Gott hinzuwenden, der der wahre, lebendige Gott ist. Abschied nehmen ist nur die eine Seite der Medaille. Gott erwartet von uns nämlich nicht, dass wir etwas Wertvolles loslassen, ohne dafür noch etwas Wertvolleres zu bekommen. Gott fordert Abraham nicht nur dazu auf, sein Heimatland und seine Verwandtschaft zu verlassen, er sagt ihm auch, dass er ihn reich beschenken werde. Für das, was Abraham tun musste, stehen im hebräischen Text in dieser Erzählung 10 Worte. Für das, was Abraham bekommen wird, stehen 17 Worte. Gott sagt, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen, und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Abraham wusste, dass es nicht nur ein Abschied ist, sondern dass ihn Gott für seinen Gehorsam reich belohnen wird. Er wusste, dass es sich lohnt, auf Gottes Ruf zu reagieren. Auf Gott zu hören und ihm zu dienen, ist nicht ein selbstloser Akt, obwohl wir das als Christen immer so erzählen wollen. Die Hinwendung zu Gott ist nicht ein selbstloser Akt, sondern wir tun das, weil wir den großen Gewinner kennen, der daraus erwächst. Und ich finde, wir sollten als Christen so ehrlich sein, dass wir auch sagen können, dass wir mit Gott unterwegs sind, weil wir auch wissen, dass das, was er für uns bereithält, großartig ist und dass es sich viel mehr lohnt, ihm zu folgen, als ihm nicht zu folgen. Warum tun wir immer so selbstlos? Ich finde, das ist gar nicht ansteckend, das ist eher abstoßend, finde ich eigentlich. Eine Selbstlosigkeit, die in Wirklichkeit keine ist, ist abstoßend. Dann sagen wir doch lieber, wie es ist und freuen uns über den Reichtum, den Gott uns schenkt und schenken will. So, ich sage es nochmal, auf Gott zu hören und ihm zu dienen ist nicht ein selbstloser Akt, sondern wir tun das, weil wir den großen Gewinner kennen, der daraus erwächst. Rettender Glaube schaut eben nicht auf das, was zurückgelassen werden muss, sondern vor allem auf das, was kommen wird. Er ist nach vorne gerichtet. Rettender Glaube hat immer das Ziel vor Augen. Alles, was ein Christ tut, sollte von dem motiviert sein, was Gott ihm in Aussicht gestellt hat. Paulus beschreibt das für sein Leben so. Die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, und das war er ja religiös aktiv, er war ein sehr eifriger Pharisäer, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Der Kommende, meint er damit. Das hat er auf sein Leben ganz praktische Auswirkungen. Er sagt, ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Paulus war gezogen vom Ziel. Das Ziel hat ihn angezogen. Der Preis, die tolle Aussicht auf das, was Gott versprochen hat. In jedem Fall lohnt es sich, Jesus zu folgen. Es lohnt sich, Gott treu zu sein. Wir empfangen bedeutend mehr als das, was wir hergeben müssen. Rettender Glaube hat seinen Ursprung bei Gott, der sich uns Menschen offenbart. Die deutlichste Offenbarung ist Jesus Christus, der Mensch gewordene Gott. Wir Menschen sind zwar hoffnungslos religiös, wir suchen nach Sinn und Ziel des Lebens, nach einer Erklärung, nach der wir leben, aber wir werden ihn nicht finden, wenn wir uns auf unsere eigenen Gedanken verlassen und von unseren Gedanken leiten lassen. Glaube, der uns für Zeit und Ewigkeit die Rettung bringt, wird sozusagen von außen an uns herangetragen. Und deshalb ist die Verbreitung der Bibel und die Verkündigung des Evangeliums von größter Wichtigkeit und Bedeutung. Dort, wo Menschen mit dem Evangelium konfrontiert werden, dort begegnet ihnen Gott. Und Paulus sagte das einmal folgendermaßen: Wir treten im Auftrag von Christus als seine Gesandten aus. Also wir sind Diplomaten des Höchsten. Wir sind nicht aus uns heraus, nicht mit unserer Autorität, sondern diese Autorität ist uns verliehen. Wir treten im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Wir sind das diplomatische Korps des Höchsten. Wir müssen ja alle ein CD am Auto haben. Diplomatik. Wir sind alle, die Jesus kennen, Diplomaten des Höchsten. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Sehen wir auch wieder die klare Sicht, woher der Glaube kommt, von der Verkündigung, durch uns. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. So wendet sich Jesus den Menschen zu und das ist der Ursprung des rettenden Glaubens. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, dass du dich uns Menschen offenbart hast, dass du uns Menschen nahe kommst, dass es dir nicht egal ist, was wir leben, wie wir leben, sondern dass du möchtest, dass wir dich erkennen, dass du uns retten kannst, dass dieser rettende Glaube unser Leben bestimmt und prägt. Und dafür bist du, Herr Jesus, in diese Welt gekommen und bist für uns am Kreuz gestorben, für unsere Schuld, damit wir uns mit dem Vater versöhnen können. Und diese Botschaft haben wir von irgendwoher, von irgendjemand, irgendwann einmal gehört, die meisten von uns. Und wir danken dir für all diese Menschen, die sich Mühe gegeben haben, diese Botschaft zu verkündigen, damit wir von dir hören, damit dieser rettende Glaube von außen an uns herangetragen wurde. Wir danken dir dafür und beten dich an. Amen.